Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio Werner Schoninger, ich grüße Sie. Fast könnte man ja den Eindruck gewinnen, Corona passe sich einem gewissen Sommergefühl durchaus an. Die Inzidenzzahl, also die Ansteckungsrate in Berlin, ist weiterhin niedrig. Der Senat hat heute deshalb einige Lockerungen beschlossen. Doch die Virusvariante Delta ist auf dem Vormarsch. Sie könnte Fachleuten zufolge ja schon bald das Geschehen bestimmen. Es ist also womöglich eine Ruhe vor dem Sturm. Wie und wo sich Berlin ab Samstag lockert, das sagt Ihnen unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz.
Lockerungen der Corona-Beschränkungen, so ist es ja praktisch seit über einem Jahr, hängen davon ab, wie sich Zahlen im Trend verändern. Zum Beispiel, wie sich die Zahl der Neuinfektionen pro Woche entwickelt, ob die Intensivstationen voll sind und wie viele Menschen mit dem Virus sterben. Und die neuesten Lockerungen, so sieht es Dile Kaleitsche, Berlins Gesundheitssenatorin.
Das können wir uns aufgrund der erfreulichen Entwicklung der Inzidenz auch ganz gut leisten.
Was die Berlinerinnen und Berliner an Freiheiten für eine zuletzt gestiegene Inzidenz von 5,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche zurückerhalten, kam dann aber doch etwas überraschend. In Innenräumen fallen sämtliche Kontaktbeschränkungen weg.
Bei den Kontaktbeschränkungen sind wir jetzt sehr mutig gewesen. Wir gehen davon aus, dass so eine Wohnung eine bestimmte Quadratmeterzahl hat und sowieso da nicht so viele Menschen reinpassen. Und ich appelliere immer noch an die Berlinerinnen und Berliner, vorsichtig zu bleiben. Im Freien ist immer noch die Obergrenze von 100 gegeben für private Zusammenkünfte.
Eine Feier in der Wohnung mit einem Anlass, etwa ein Geburtstag, zählt allerdings nicht dazu. Hier gilt weiter eine Obergrenze von 50 Menschen drin. Aus Senatskreisen hieß es, der Wegfall der Kontaktbeschränkungen habe sich durch die Diskussion entwickelt. Bei öffentlichen Veranstaltungen bleibt die Zahl unverändert. Maximal 2000 Menschen sind draußen erlaubt. Liegt die Inzidenz unter 35 Neuinfektionen, dürfen allerdings Groß- und Sportveranstaltungen mit maximal 25.000 Personen und entsprechendem Konzept stattfinden. Das hatten die Chefinnen und Chefs der Staats- und Senatskanzleien in einer bundesweiten Regelung beschlossen.
Die Grundvoraussetzung ist, dass man in einem Schachbrettprinzip tatsächlich Sitzplätze hat. Veranstaltungen, wo es diese Sitzplätze nicht gibt, die können dann zwischen den Obergrenzen 1.000 drinnen und 2.000 draußen bis 5.000 dann im Rahmen unserer Experimentierklausel dann sozusagen stattfinden.
Ein bisschen Sommerfeeling darf bei den Berlinerinnen und Berlinern also durchaus aufkommen angesichts der vom Senat beschlossenen Lockerung. Die Gesundheitssenatorin betont allerdings auch, dass es beim Impfen weiterhin vorangehen muss. Wie sich die Delta-Variante auf das Infektionsgeschehen auswirkt, dazu wollte Kaleitsche heute dann aber doch eher keine mutige Aussage treffen.
Berlin lockert sich ein wenig, Landespolitikreporterin Birgit Radatz berichtete. Und die heute beschlossenen Lockerungen gelten ja, wie gesagt, ab Samstag in Berlin. Vieles geht aber auch schon jetzt, ohne dass man sich vorher testen lassen muss. Und da fragt sich ja mancher, was wird jetzt aus den vielen Testzentren? Einige werden auch weiterhin benötigt, aber nicht mehr so viele wie bisher. Inforadio-Reporterin Annette Miersch mit einer Bestandsaufnahme für Berlin.
Kostenlose Corona-Schnelltests bekommt man in Berlin zum einen bei den 21 landeseigenen Testzentren, zum anderen bei zahlreichen privat betriebenen Test-to-go-Stellen. Gab es Anfang Juni von den privaten noch rund 1.600 in Berlin, waren es Ende des Monats nur noch rund 1.000, Tendenz weiter sinkend. Denn der große Boom ist erst einmal vorbei. Die Test-to-go-Stellen der Drittanbieter halten nach wie vor den größten Anteil an möglichen Tests bereit. Derzeit seien immer noch 680.000 Stück pro Tag möglich, heißt es auf Nachfrage von Inforadio. Die größte Kapazität hatte Berlin am 7. Juni dieses Jahres erreicht, mit rund 800.000 Stück. Seither gehen die verfügbaren Kapazitäten langsam, aber kontinuierlich zurück, da sich das Angebot der Test-to-go-Stellen allein an wirtschaftlichen Überlegungen der Betreiber orientiere, so die Verwaltung. Wenn die Testpflicht in immer mehr Bereichen wegfalle, sei mit weiteren Schließungen zu rechnen. Andererseits gäbe es nach wie vor auch Anträge auf Neuzertifizierungen, die man allerdings gemeinsam mit den Bezirken genau auf den weiteren Bedarf hin überprüfe. Die Testzentren der Senatsgesundheitsverwaltung dagegen würden anders genutzt, zum Beispiel zur Nachtestung für Kitas und Schulen. Deren weiterer Einsatz sei von der Lageentwicklung abhängig. Nach den bisherigen Erfahrungen sei davon auszugehen, dass bei Bedarf Testkapazitäten innerhalb von einer Woche wieder hochgefahren werden könnten.
Annette Miersch berichtete. Mit viel Geld fördern Bund und Länder Gebiete, die von allein nicht so recht in die Spur finden, was die Wirtschaftskraft angeht. In diesen strukturschwachen Gebieten ist die Arbeitslosigkeit höher als anderswo. Der Zustand von Straßen, Zuganbindungen und digitalen Netzen ist schlechter und deshalb ziehen viele Bewohner weg, nämlich dahin, wo es besser ist. Als strukturschwach galt seit langem auch Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam. Damit ist es bald vorbei. Ab 2022 bekommt Potsdam keine Fördermittel mehr. Inforadio-Reporter Wolf Siebert mit Reaktionen.
Für Bernd Rubelt ist die Entscheidung ein Skandal, dass die Landeshauptstadt Potsdam erstmalig nicht mehr als strukturschwaches Gebiet eingestuft wird und ab 2022 Fördermittel verliert, akzeptiert der parteilose Wirtschaftsabgeordnete nicht. Der Entwicklung Potsdams drohe eine Vollbremsung, schreibt er auf der Website der Stadt. Als Beispiele nennt er die Weiterentwicklung des Wissenschaftsparks in Golm und den Ausbau des Media Tech Hubs in Babelsberg. Beide wurden aus Mitteln des Förderprogramms Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur GRW unterstützt. Damit soll ab dem kommenden Jahr Schluss sein, so der einstimmige Plan von Bundesregierung und Bundesländern, die vor kurzem über die Neufassung der Förderung entschieden haben. Und was den Beigeordneten Rubelt besonders ärgert, Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, SPD, hat diesem Plan auch noch zugestimmt. Steinbach begründete sein Ja im RBB mit dem Satz: Potsdam ist nicht mehr strukturschwach, Potsdam hat laufen gelernt.
Wenn man diesen Zustand erreicht hat, ist das eigentlich ein Ritterschlag, dass man diesen Anschluss an strukturstärkere Gebiete geschafft hat. Insofern kann man zu dieser erfolgreichen Politik der Stadt Potsdam nur gratulieren.
Eine Vollbremsung der Entwicklung sei die Entscheidung keineswegs, so Steinbach. Es gebe zahlreiche andere Fördertöpfe. Während man sich in Potsdam über die Entscheidung ärgert, dürfen sich vier brandenburgische Landkreise freuen. Sie bekommen auch künftig Hilfen aus dem GRW-Programm, so Wirtschaftsminister Steinbach im RBB.
Es ist uns gelungen, den Bund zu überzeugen, dass insbesondere die Gebiete, die den direkten Anschluss an den Speckgürtel von Berlin haben, wie zum Beispiel Potsdam-Mittelmark, wie Teltow-Fleming, wie Dahme-Spreewald, wie Oberhavel, dass die in den Förderkulissen drin geblieben sind.
Endgültig ist der Bund-Länder-Beschluss zur Neuordnung dieses Teils der Regionalförderung nicht. Auch die EU-Kommission muss dem noch zustimmen, da es sich um eine regionale Beihilfe handelt.
Inforadio-Reporter Wolf Siebert berichtete. Wir kommen nochmal zurück zur Pandemie. Die Corona-Krise hat bei den Brandenburger Kommunen kaum zu größeren finanziellen Einbußen geführt. Das ist das Ergebnis des Kommunalfinanzreports der Technischen Hochschule Wildau und der Bertelsmann Stiftung. Und da steht, das Land unterstützt seine Kommunen besser als manch andere Bundesländer. Mehr dazu weiß unser landespolitischer Korrespondent in Potsdam, Oliver Schosch.
Der finanzielle Rettungsschirm für die Kommunen ist in Brandenburg üppiger als in manch anderen Bundesländern. Und so wird hier die Corona-Krise gut abgefedert. Das sagt René Geißler, Professor für öffentliche Wirtschaft und Verwaltung an der Technischen Hochschule Wildau, einer der Autoren des kommunalen Finanzreports.
Es sind Steuereinnahmen weggefallen, es sind Gebühreneinnahmen weggefallen, es waren hohe Mehrausgaben notwendig für die Gesundheitsvorsorge, für den Betrieb von Kita, Schulen, für den Betrieb der Rathäuser. Aber gleichzeitig haben wir im vergangenen Jahr das wohl größte Hilfspaket der Geschichte für die Kommunen gesehen. Und in Summe kann man sagen, sind die Brandenburger Kommunen im Jahr 2020 stabil durch die Krise gekommen.
Zwar gab es Ende 2020 einen historischen Einbruch bei der Gewerbesteuer von fast 17%, doch unterm Strich gab es für die Landkreise und Kommunen wie in den Jahren zuvor wieder einen Überschuss von rund 400 Millionen Euro. Auch die sogenannten Kassenkredite, die Dispo-Kredite der Kommunen, konnten weiter gesenkt werden, im vergangenen Jahr um ein Viertel. Während vielen Kommunen in Deutschland Haushaltskrisen drohen, seien die Brandenburger Städte und Gemeinden besser gerüstet, weil die Landesregierung auch in den kommenden beiden Jahren ihre Corona-Finanzhilfen fortsetzt, so Geißler. Was in Brandenburg allerdings nicht ganz so gut läuft, das sind die Investitionen, sagt der Kommunalfinanzexperte der TH Wildau.
Die brandenburgischen Städte, Gemeinden und Kreise liegen eher im Mittelfeld. In Süddeutschland sind die Investitionen pro Kopf sicherlich fast doppelt so hoch als in Brandenburg und das über viele Jahre. Und das spiegelt sich dann irgendwann in einer unterschiedlichen Qualität von Infrastruktur wider.
Innerhalb von Brandenburg gibt es da allerdings auch nochmal gewaltige Unterschiede, wobei vor allem in Berlin-nahen Kommunen mehr investiert wird als in Berlin-fernen.
Wir haben weite Teile Brandenburgs, die Einwohner verlieren und die auch wirtschaftlich eher stagnieren. Und das setzt das gesamte Land ein Stück weit unter Druck, immer mehr Finanzen umverteilen zu müssen. Das wird ein großes Problem in Brandenburg für die nächsten Jahre.
Die reichste Gemeinde Brandenburgs ist Schönefeld. Allerdings könnte sie bald Konkurrenz von Grünheide bekommen, wenn nach Beginn der Produktion im Tesla-Werk die Gewerbesteuereinnahmen kräftig nach oben schnellen.
Inforadio Landespolitik-Reporter Oliver Schosch. Viele Allergiker bangen meist dem Sommer entgegen. Wenn alles wächst und gedeiht, dann breitet sich auch die hochallergene Ambrosia-Pflanze wieder aus. Dem gefährlichen Kraut will man in Brandenburg jetzt den Kampf ansagen, und zwar mit sehr heißem Wasser. An der Landstraße zwischen Kolkwitz und Cottbus wird das jetzt getestet. RBB-Reporterin Aline Lebsch hat sich das für uns mal angesehen.
Mit einer Art Staubsauger sind zwei Männer am Grünstreifen beschäftigt. Das Gerät sammelt aber nichts auf, es verteilt. Wasser und Schaum, und zwar auf die Ambrosia-Pflanzen, erklärt Matthias Hoffmann, der Ambrosia-Koordinator des Landes Brandenburg.
Wir testen hier im Prinzip zwei Verfahren. Einmal reines, heißes Wasser, ca. 85 Grad heiß. Und zusätzlich auch noch mit einer Komponente von Heißschaum. Das ist ein leicht biologisch abbaubarer Schaum, der das heiße Wasser isoliert.
Mähen, um die Pollenproduktion aufzuhalten. Elektrizität, um die Pflanzen zu vernichten. Nichts hat den gewünschten Effekt gebracht. Und Pflanzenschutzmittel soll vermieden werden. Doch die Ausbreitung der allergieauslösenden Pflanze schreitet immer weiter voran. 500 Kilometer der Südbrandenburger Straßen sind bereits befallen.
Von den Straßenrändern wandert sie in angrenzende Äcker, kommunale Flächen, Baustellen, überall, wo man sie findet.
Handeln sei also nötig. Mit 500.000 Euro unterstützt nun das Land Brandenburg die Bekämpfung des Unkrauts. Auch landwirtschaftliche Betriebe werden mit der Förderung unterstützt. Zudem können Gemeinden und Städte Zuwendungen für Projekte rund um die Ambrosia-Pflanze beantragen. Zwischen Cottbus und Kolkwitz wird jetzt 3 Tage lang getestet. Nicht erschrecken, in den nächsten Tagen sehen Sie vor allem braune Stellen an den Straßenrändern, ergänzt Matthias Hoffmann.
Die ausdauernden Pflanzen treiben in einigen Wochen wieder aus und relativ schnell begrünt sich das von selbst wieder. Falls es zu Problemen kommt, sehen wir auch neue Pflanzen an.
Der einjährigen Ambrosia sollte damit aber der Garaus gemacht sein.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Nachzuhören auch auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.